Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Veranstaltung hier mit, oder wir, das sind Herr Dr. André Otsulis, der Autor der Biografie Hans Fallada und ich bin Jörn Runge aus dem Steffen Verlag. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, Sie werden sich vielleicht gefragt haben, Hans Fallada, eine neue Biografie, was gibt es nach den Jahrzehnten, es sind ja schon einige Publikationen auf dem Markt, was gibt es denn da noch Neues zu berichten? Sie können sich vorstellen, dass in den letzten Jahrzehnten, auch in den letzten 5 Jahren beispielsweise, die Fallada-Forschung sehr aktiv gewesen ist und natürlich immer wieder Material gefunden wird, seien es Dokumente in Archiven, seien es Briefe zu Freunden, zur Familie und, und. Und ja, wenn man sich so ein facettenreiches Lebensbild, wie es zu Fallada ja passt, anschaut, dann stelle ich mir immer ein großes Mosaik vor. Das große Ganze kann man zwar erkennen, aber irgendwo sind dann immer noch kleine Mosaiksteinchen, die fehlen. Und ja, da kommt dann die Fallada-Forschung ins Spiel, beziehungsweise Autoren wie Herr Otsulis, die dann diese kleinen fehlenden Puzzle einfügen und dieses große Ganze dann eben noch etwas anschaulicher machen. Viel mehr will ich am Anfang auch gar nicht sagen. Ich denke, wir kommen nachher noch ins Gespräch, können miteinander reden, Sie können Fragen stellen. Ich würde an dieser Stelle auch erst einmal an unseren Autor übergeben und ja, vielleicht die Anfangsfrage, was war das Spannendste an der Arbeit?
Also es gibt ganz viele spannende Aspekte, wenn man sich mit Hans Fallada beschäftigt. Es ist ja ein ganz irrwitziges Leben, das er geführt hat, geprägt von Süchten, von Leidenschaften, von vielen, vielen Krankheiten, die er durchgemacht hat. Und ich sag mal, dieses Lebensbild sich nochmal neu zu entfalten, indem man das auch im Archiv nacharbeitet, im Fallada-Archiv in Karwitz. Also das war für mich eigentlich das Spannendste. Und auch natürlich diese Dokumente, die er selber verfasst hat, 8000 Briefe ja alleine, die immer noch überliefert sind, die in die Hand zu nehmen und auswerten zu können, zumindest zum Teil, das war für mich schon sehr spannend.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Stellen gelesen werden. Wollen wir mit dem Lesen beginnen oder soll ich noch Fragen stellen?
Also ich würde sagen, ich lese mal einen kleinen Auszug vor. Ich beginne ja anders als Biografien normalerweise beginnen, nicht mit der Geburt. Also ich erzähle nicht von der Geburt bis zum Tod, sondern ich beginne ja mit einem paradigmatischen Erlebnis, das Hans Faller da schon zu früher Zeit geprägt hat, nämlich ein Versuch, Doppelselbstmord. Und daraus möchte ich Ihnen, aus diesem Prolog, möchte ich Ihnen gerne einen Auszug vorlesen. Vielleicht zur Einführung. Hans Fallada ist ja 1893 in Greifswald geboren worden, in einer sehr bürgerlichen Familie. Der Vater war ein Karrierejurist, war zu dem Zeitpunkt als Amtsrichter in Greifswald tätig, wurde später Reichsgerichtsrat, also Richter am höchsten deutschen Gericht in Leipzig. Und Fallada wuchs in einer sehr wohlbehüteten, sehr, sehr gut bürgerlichen Familie im Kaiserreich auf, wollte frühzeitig schon Schriftsteller werden. Und dieser Wunsch kollidierte eben mit diesem gutbürgerlichen Leben, das sein Vater für ihn vorgesehen hatte. Er sollte auch Jurist werden. Das war nun überhaupt nichts für ihn. Und die Schriftstellerei begann er relativ früh. Er arbeitete sich auch an seinen Eltern, insbesondere an seinem Vater, ab und hatte frühzeitig auch psychische Schwierigkeiten, Depressionen, Krankheiten, Unfälle. Und er kam, weil er das Abitur machen sollte, nach Rudolstadt in Thüringen, wo er eben bei einem, zunächst bei einem Pastor, dann bei einem pensionierten Oberst wohnte, besuchte dort die Schule. Und er traf auf Hans-Dietrich von Necker, einen Jugendfreund, Sohn eines Offiziers. Und die beiden jungen Männer verband eben die Leidenschaft zur Literatur. Sie waren auch in einer literarischen Gesellschaft tätig. Und wie das in der Zeit war, 1910, 1911, eine Phase geprägt von vielen Schülerselbstmorden, die vielfach in der Literatur ja auch dargestellt wurden. Denken Sie nur an Hermann Hesse unterm Rad. Fallada selbst hatte an seiner alten Schule in Leipzig 3 Selbstmorde von Mitschülern erlebt. Das kam zu seiner depressiven Stimmung hinzu und es entwickelte sich bei ihm selber so eine Todessehnsucht und die wollte er nun mit seinem Freund Hans-Dietrich von Necker ausleben. Und zu diesem Doppelselbstmord ist es dann tatsächlich mit etwas anderem Ausgang gekommen und ich würde Ihnen gerne mal diese eine Episode aus diesem Prolog gerne vorlesen. Beiden Freunden, also Hans-Dietrich von Necker und Rudolf Ditzen, wie er damals ja noch hieß, Hans Fallada ist ja ein Pseudonym, beiden Freunden kam irgendwann die irrwitzige Idee, jeder von ihnen solle ein Drama schreiben und dieses einem unabhängigen Experten zur Begutachtung vorlegen. Wer bei dem Urteil durchfalle, müsse sich erschießen. Sie setzten dazu sogar einen Vertrag auf. Daraus ist nichts geworden. Denn es ist kein Drama überliefert, das einer von ihnen geschrieben hätte. Necker hatte nämlich eine vermeintlich noch bessere Idee. Anstatt dass nur einer stürbe, sollten sich beide erschießen und diesen Doppelselbstmord als Duell tarnen. Die einzige Möglichkeit im Kaiserreich, sein Leben auf eine Weise zu beenden, die gesellschaftlich toleriert wurde. Ditzen stimmte in seiner Lebensüberdrüssigkeit zu. Zitat: Necker hatte nicht etwa diese Art von Tod gewählt, weil er zu feige war, auf sich selbst zu schießen. Er dachte ganz anders. Ungefähr so. Wenn einer alleine hingeht, so wird er auf dem Wege traurige, schwere Gedanken haben. Wir zwei machen uns gegenseitig froh, erinnerte sich Ditzen in seinem Jener Lebenslauf. Dieser Jener Lebenslauf ist ein ganz frühes Zeugnis, da war er 18, in dem er eben unter Anleitung eines Psychiaters in Jena sein Leben eben aufschreiben sollte. Und hier wird die Vorgeschichte dieses geplanten Selbstmords sehr genau beschrieben. Und es ist für Psychiater heutzutage immer noch ein ganz wichtiges Dokument, wenn man eben Motive von Selbstmord erforschen will. Sie wurden sich jedoch schnell einig, es musste nur noch ein Zwischenfall inszeniert werden, der ihnen den Anlass für ein Duell liefern konnte. Und das war, wie Sie sich vorstellen können, natürlich eine Frau. Rudolf hatte sich in Erna Simon verliebt, die 15 Jahre alte Schwester eines Klassenkameraden. Es war eine buchstäblich wahnsinnige Jugendliebe, denn so wie er sich einerseits zu dem Mädchen hingezogen fühlte, so war er zugleich von Vorstellungen getrieben, sie umzubringen. Nächtelang rang er mit sich auf seinem Lager im Haus des Oberst Busse, wo er wohnte. Die Mordfantasien brachten ihn um den Schlaf. Am 16. Oktober 1911, einem Montag und letzten Tag der Herbstferien, spazierte er mit dem Mädchen, dem er zuvor schwülstige Gedichte geschrieben hatte, über die Rudolstädter Promenade. Wie zuvor ausgeheckt, tauchte Necker auf und beleidigte Erna in aller Öffentlichkeit. Daraufhin kam es zu einem theatralischen Wortgefecht zwischen den beiden jungen Männern, in dessen Folge Rudolf Satisfaktion forderte. Sie tauschten Visitenkarten aus und verabredeten sich zum Duell. Später am Tag ließ sich Ditzen von Oberst von Busse, wo er wohnte, ein Tesching, ein Kleinkalibergewehr aus, um, wie er sagte, auf Spatzen und Scheiben zu schießen. Er bat seinen Vermieter, ihm am nächsten Morgen um 4 Uhr einen Ausflug zum Uhu-Felsen zu erlauben. Der ahnungslose Oberst willigte ein, Schulbeginn sollte an jenem Dienstag erst um 11 Uhr sein. Ditzen und Necker waren aufgekratzt, versuchten persönliche Texte zu verbrennen, unter anderem den Vertrag über den Selbstmord des beim Dichterwettstreit Unterlegenen. Weil sich das Oktavheft mit dem Vertrag nicht recht anzünden ließ, versteckten sie das angekokelte Dokument im Garten. Sie waren nervös, denn ihr eigener selbstbestimmter Tod stand unmittelbar bevor. Es war ganz seltsam, so Ditzen rückblickend im jener Lebenslauf. Je näher der Tag und die Stunde kam, umso mehr verschwand die Furcht. Ich war mein ganzes Leben lang müde gewesen und sollte endlich eine lange Ruhe finden. Der Uhu-Felsen liegt im Schalbachtal westlich von Rudolstadt. Seine Kuppe ist von der Stadt aus gut zu sehen. Es ist der Hausberg der Rudolstädter und ein beliebtes Wanderziel, in einer knappen Stunde vom Zentrum zu Fuß zu erreichen. Heute ist der Uhu-Felsen Naturschutzgebiet. Warum Rudolf Ditzen und Hans-Dietrich von Necker diesen Ort für ihr Duell wählten, ist unklar. Auch die genaue Stelle, an der sich das tragische Geschehen in den frühen Morgenstunden des 17. Oktober 1911 ereignete, kann trotz einer erhalten gebliebenen Tatortskizze nicht mehr identifiziert werden. Jedenfalls machten sich die beiden jungen Männer in der Dunkelheit des neuen Tages auf den Weg zu dem Höhenrücken, die Schülermützen auf dem Kopf und die Waffen unterm Gehrock. Ditzen hatte, wie er im jener Lebenslauf schrieb, die Nacht kaum 2 Stunden geschlafen. Oben angekommen, warteten sie auf den Morgen, auf ausreichend Licht, rauchten, schwiegen. Es war schneidend kalt. In dem Moment, kurz vor dem, was passieren sollte, hatten sie keine Angst. Im Gegenteil, Zitat, jetzt freuten wir uns. Gegen 7 Uhr suchten sie eine Schonung auf und bereiteten sich vor, indem sie ihre Sachen an einen Baum hängten. Necker hatte geraten, Jacke und Westen auszuziehen. Die Kugeln könnten sonst abgelenkt oder geschwächt werden. Auch ja keine Hosenträger, sondern Gürtel. Während ich, Fallada, meine Sachen auszog, hatte ich keinen Gedanken. Es war oben alles ganz tot und leer. Wie Sie es vorher gelesen hatten, markierten Sie am Körper die Stelle des Herzens mit einer Schleife bei Ditzen, mit einer Blume bei Necker. Darauf wollten Sie zielen und schießen. Wie das Duell genau ablief, ist nicht mehr exakt rekonstruierbar. Nach den Vernehmungsprotokollen und späteren Berichten war es vermutlich so, dass sie sich Rücken an Rücken aufstellten und dann jeweils 10 Schritte in entgegengesetzte Richtungen gingen, so wie es die Helden in ihrer Romanlektüre und die Duellanten zu jener Zeit taten. Necker benutzte einen Revolver. Er war, Sohn eines Soldaten, der viel bessere Schütze. Ditzen hatte keine Ahnung von Waffen. Außerdem war er kurzsichtig. Er hielt das Tesching seines Hausvaters in den Händen. Schließlich drehten sie sich um, zählten bis 3 und schossen aus einer Entfernung von etwa 15 Metern aufeinander. Zitat, dann drückten wir los. Ich hörte neben mir etwas surren, aber ich drehte mich nicht danach. Ich sah mit einer Art Neugier auf Hans Dietrich. Würde er fallen? Er stand und er sah mich genau so an, starr im Gesicht. Und so warteten wir, bis das Echo verhallt war, und jeder harrte darauf, was der andere nun wohl tun würde. In mir war eine Angst. Will er jetzt zurück? Aber keine Furcht vor dem Schuss. Und dann, als 2-3 Minuten verflossen, bückte ich mich ganz langsam nach der Patronenschachtel, die neben mir lag, nahm eine Patrone und ging zu Dietz, so nannte er Hans Dietrich. Der nahm genauso ruhig wie ich das Gewehr und lud es. Zitat Ende. Die ersten Schüsse schlugen irgendwo in den Bäumen ein. Weil Ditzen mit dem Tesching nicht umgehen konnte, half ihm Necker. Dann gingen beide wieder auf ihre Positionen. Beim zweiten Schusswechsel ging Neckers Patrone daneben. Er selbst wurde von Ditzens Gewehrkugel getroffen und fiel mit einem Schrei zu Boden. Zitat: Wenn das jetzt auf der Bühne wäre, wie würde dieser Schrei für unecht und gemacht gehalten werden? Zuckte es Ditzen durch den Kopf. Er rannte zu seinem Freund, warf sich neben ihm auf den Boden. Necker flehte ihn schwer verletzt an, ihm den Gnadenschuss zu geben. Harry, Schieß bitte noch einmal, soll er gesagt haben. Ditzen fand zunächst den Revolver nicht, sah ihn dann neben sich im Gras liegen, nahm ihn und schoss auf Neckar aus nächster Nähe. Das alles war in größter Erregung geschehen, nun wurde ich, wie ich so dalag, ganz ruhig. Dass es einen Überlebenden geben würde, war nicht vorgesehen. Ditzen richtete den Revolver gegen sich, auf die Herzgegend und drückte zweimal ab. Die Schüsse verletzten ihn zwar schwer, töteten ihn aber nicht. Nach einer Zeit lang, Zitat wieder, die ich still am Platze, auf den ich gestützt gelegen hatte, suchte ich mich zu erheben. Es misslang. Der Atem pfiff unheimlich in meine Lunge, das zerrissene und halb verkohlte Hemd entblößte meine linke Brust, in der sich direkt an der Brustwarze zwei schwarze runde Löcher befanden, in denen das Blut bald höher steigend, bald tiefer sinkend zischte. Ich zwang mich, nicht dahin zu sehen. So beschrieb Ditzen einige Wochen später sein Erleben. Dieses bisher unveröffentlichte und noch nicht ausgewertete ursprüngliche handschriftliche Text aus dem Hans-Fallada-Archiv stellt eine bemerkenswerte Ergänzung zu jener Lebenslauf dar, weil er das Duell noch einmal präziser nachzeichnet. Mit der letzten verbliebenen Patrone im Revolver wollte sich der junge Ditzen endgültig selbst richten. Zitat: Meine erstarrten Finger schlossen sich schlecht um seinen Kolben. Es war diesen Morgen sehr kalt. Kaum vermochte ich, den Drücker zu ergreifen. Dann drückte ich ein wenig. Die Trommel setzte sich nach einem kurzen Ruck in Bewegung. Gut, er war also noch in Ordnung. Ich fasste ihn fester. Dann setzte ich ihn an meine Schläfe. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Furcht gehabt. In mir war eine völlige Gleichgültigkeit gegen alles, was da kommen könnte. Zitat Ende. Ditzen zog langsam am Abzug, die Trommel drehte sich ganz langsam, schnappte ein. Zitat: Jetzt musste es kommen. Doch nein, alles blieb still, der Schuss hatte versagt. Alles andere hatte ich erwartet, nur das nicht. Er warf den Revolver weg, dachte noch einen Moment daran, nach weiteren Patronen zu suchen, doch er spürte nur noch eine große Schwäche in sich, rief um Hilfe, zunächst vergeblich. Er versuchte sich zu erheben, sah dabei noch einmal den toten Freund im Licht der zwischen den Tannenwipfel aufgehenden Sonne. Zitat: Und die gläsernen, offenen Augen sahen starr in sie hinein, das Gesicht ganz gelb, der obere Teil etwas erhoben, der Unterkiefer schlaff, sodass der Mund halb offen war. Ditzen erbrach Blut, schließlich konnte er sich erheben und taumelte davon. Er stürzte mehrfach und rief weiter um Hilfe, ehe er das Bewusstsein verlor. Durch den Lärm der Schüsse in der Stille des Morgens aufmerksam geworden, entdeckte der in der Nähe arbeitende Bauer Vogt erst den Schwerverletzten, dann den Toten. Ditzen wurde zunächst ins nahegelegene Gasthaus Stockmann in der Ortschaft Eichfeld gebracht und Sanitätsrat Stauch herbeigerufen. Auf dem Sofa in der Wirtsstube kam Ditzen wieder zu sich. Er hatte starke Schmerzen. Bei jeder Bewegung kam das Blut stoßweise hervor. Insgesamt waren an diesem Morgen am Uhu-Felsen 7 Schüsse gefallen, 2 aus dem Gewehr, 5 aus dem Revolver. Einer davon hatte das Leben eines 17-Jährigen gekostet. Endlich brachte man den Verletzten nach Rudolstadt ins Krankenhaus. Er schwebte mehrere Stunden lang in Lebensgefahr und zeitweise hatten ihn die Ärzte schon aufgegeben. Doch der junge Mann kämpfte sich ins Leben zurück. Beide Schüsse hatten das Herz gestreift, waren durch die Lunge hindurchgegangen und hatten 2 Rippen zerbrochen. Die Obduktion der Leiche Neckars ergab, dass schon der Duellschuss tödlich gewesen war. Nicht sofort zwar, aber kurz darauf. Der Gnadenschuss, den Ditzen danach aus nächster Nähe auf seinen Freund abfeuerte, war kein solcher. Er hatte lediglich eine leichte zusätzliche Verletzung zur Folge gehabt. Gegen Ditzen wurde noch im Krankenhaus Haftbefehl wegen Mordes nach den Paragraphen 205, 206 und 208 des Strafgesetzbuches von 1871 erlassen. Der Vater des Schwerverletzten, der prominente Jurist Wilhelm Ditzen, Richter am höchsten deutschen Gericht, dem Reichsgericht in Leipzig, hatte wenige Jahre zuvor ausgerechnet an einer Reform dieses Strafgesetzbuches mitgewirkt, das nun auf seinen Sohn angewendet werden sollte. Das beschauliche Rudolstadt hatte seine Sensation. Oberst von Busse wurde über das Drama am Uhu-Felsen informiert. Er telegrafierte sofort nach Leipzig zu Ditzens Eltern. Die erste Reaktion der Mutter lautete: Gott sei Dank, wenigstens nichts Sexuelles.
Ja, vielen Dank erst einmal für die kleine Leseprobe. Was mich interessiert, wir sprachen vorhin schon, dass in den letzten Jahren ja vieles recherchiert wurde, dazu gehört oder auch aufgefunden wurde, dazu gehört ja auch der Jenaer Lebenslauf, der hier mit oder die Erkenntnisse, die hier mit eingeflossen sind. Was ist unter anderem noch neu? Also worauf ist man inzwischen gestoßen? Was ist in diese Biografie mit eingeflossen?
Also Sie haben ja zu Recht zu Anfang erwähnt, das große ganze Bild von Falada ist seit einiger Zeit ja schon bekannt. Das Leben ist sehr gut erforscht. Was man natürlich immer noch findet, sind einzelne Details, einzelne Pinselstriche, die dieses Mosaik noch ergänzen. Dieses eine Dokument, was ich hier erwähnt habe, eine Notiz von Falada selbst, die nochmal über den Jenaer Lebenslauf hinausgeht, ist zum Beispiel so ein kleines Detail, um auch dieses Geschehen damals am Uhufelsen nochmal besser verstehen zu können. Andere Details, mit denen ich mich hier beschäftigt habe, die neu sind in der Biografie, beziehen sich auf das Verhältnis Ditzens zu Frauen. Er war ja ein Mann, der tatsächlich jedem Rockzipfel quasi hinterherlief. Also wir wissen ja auch, dass in Karwitz auch mit den Hausmädchen dort ins Bett ging und an der nächsten Wand im Schlafzimmer schlief eben seine Ehefrau. Und es gibt hier interessanterweise jetzt Zeit Erkenntnisse über eine dieser Liebesgeschichten, die etwas ausführlich beschrieben worden sind, nämlich von der Frau selbst, Marianne Wintersch, die selber auch dann später als Autorin tätig war, die sich im Alter sehr... Ich habe die Tochter von Marianne Wintersteiner, die inzwischen verstorben ist, also die Marianne Tochter lebt noch, die habe ich in Bayern ausfindig gemacht und sie hat mir einen Teil ihrer Mutter zur Verfügung gestellt. Und diese Dinge fließen hier auch in die Biografie mit ein. Diese Beziehung zu Marianne Portisch, wie sie eben als Mädchenname hieß, war eben nicht nur eine reine Liebesbeziehung, wirft auch ein neues Licht auf Ditzens Rolle im Dritten Reich, Reichsarbeitsdienst angeht. Sie wissen vielleicht, dass er mehrere Reisen als Sonderberichter im Reichsarbeitsdienst unternommen hat. Und diese Reisen wurden in der Tat auf Veranlassung von Marianne Portisch, die sehr gute Beziehung dort zum Reichsarbeitsdienst organisiert. Und diese Dinge zum Beispiel finden sich hier neu in dieser Biografie.
Danke. Wir haben leider nur noch 4 Minuten, von daher möchte ich die nutzen, Ihnen die Möglichkeit zu geben, vielleicht noch die eine oder andere Frage an Herrn Ulis zu stellen. Gibt es etwas, was Sie in Erfahrung bringen möchten, du Hans Fallada, zu der Biografie oder vielleicht auch zur Arbeit an der Biografie?
Die erste Frage ist immer die schwierigste.
Die erste Frage, genau, ist immer die schwierigste. Ich habe ja schon gesagt, das Aufregendste ist wahrscheinlich die Recherche an diesem. Wo haben Sie überall recherchiert?
Das Fallada Karwitz ist natürlich die maßgebliche Quelle für solch eine Biografie, weil dort im Prinzip alles ist, was zum Leben Falladas gehört. Alleine die 8000 Briefe, die er geschrieben hat, ein fleißiger Briefeschreiber, er stand mit ganz viel, auch in seiner Familie und darüber hinaus, jahrzehntelang in Briefkontakt. Also dieser Konvolut an Briefen ist auch noch längst nicht in Gänze erforscht. Da kann man sicherlich noch das eine weiter rausziehen. Es gibt darüber hinaus noch im Deutschen Literaturarchiv Quellen. Und ich habe auch nochmal, um seine Rolle nach dem Krieg noch stärker auszuleuchten, auch hier in Berlin im Bundesarchiv noch geforscht. Also diese drei Archive sind im Prinzip diejenigen gewesen, die man aufsuchen muss, wenn man zu verlattet.
Ja, der Kontakt jetzt zu der Tochter von Steiner, wie ist der zum Beispiel entstanden?
Der ist entstanden über einen Kollegen, Journalist von Haus aus, und ich habe einen Kollegen bei der Passauer Neuen Presse, der über die Geschichte schon vor einigen Jahren mal einen Zeitungsartikel geschrieben hat, der mir in die Hände gefallen ist. Ich habe dann über diesen Kollegen in Passau den Kontakt aufbauen können zu der Tochter von Marianne.
Und sie hatte auch es gab keine Probleme. Also oft ist es ja so, dass die Hinterlassenen sagen, also für so und so viele Jahre soll das erstmal gesperrt sein. Eine solche Regelung gab es nicht.
In diesem Fall nicht, weil Marianne sich selber schon im hohen Alter ja gegenüber einem Germanisten aus Müller-Waldeck schon geäußert hatte. Und Ihre Tochter hatte da auch gar keine Probleme, noch zusätzliche Informationen zu geben. In diesem Buch sind erstmals auch zwei Fotos von Marianne Wintersteiner, ein wirklich hübsches Mädchen mit 19, das Fallada damals, er war schon über 40, kennengelernt hatte. Und er hat seine Freundin, seine Geliebte, auch selbst fotografiert. Und die beiden Fotos sind aus dem Nachlass, auch in dem Buch mit abgedruckt.
Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist leider schon um. Ja, wenn Sie noch Fragen haben sollten, haben Sie die Möglichkeit, mit Herrn Utsoulis ins Gespräch zu kommen. Also wir werden dort warten, beziehungsweise er wird auch das Buch, sein Buch, die Fallafi, signieren. Ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen oder das Interesse an Fallada wecken konnten. Sei denn, Sie sind bereits Fallada-Fans. Die meisten sind es wahrscheinlich schon. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Halbe Stunde. Ja, ich habe immer schon mitgelesen.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite werden jetzt eben wirklich. Ja, ohne.
Ja, super, dann sind wir uns freuen. Prima. Ja, prima. Ja, danke schön.
Ja, 16 Uhr.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Präsentation unseres Buches Die Saison ist eröffnet. Neuen Gedichtband ist von Ralf Grüneberger. Ralf Grüneberger.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.